Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute mit diesen Themen. Fast 70% der deutschen Unternehmen sagen, dass die IT-Fachkräftelücke ohne Frauen nicht zu schließen ist. Bisher ist aber nur ein Bruchteil der IT-Belegschaft tatsächlich weiblich.
Die Branche selbst sieht die größte Hürde zur Erhöhung des Frauenanteils nach wie vor in den traditionellen Rollenbildern in den Unternehmen. Und es fehlt auch an Vorbildern für Mädchen und Frauen in diesen Bereichen.
Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom, erklärt, wie die Attraktivität von IT-Jobs für Mädchen und Frauen erhöht werden kann und welche politischen Anstrengungen dafür nötig sind. Und in Bayern ist erstmals ein autonomer LKW auf der Autobahn gefahren.
Die technischen Grundvoraussetzungen dafür sind eigentlich, dass man ja vor allen Dingen viele verschiedene Sensortechnologien miteinander kombiniert.
Dr. Alexander Wischnewski, Managing Director beim Startup DriveBlocks, spricht über die Technologie dahinter und gibt einen Ausblick auf den Einsatz von KI beim autonomen Fahren. Mein Name ist Tobias Grimm und wir schauen jetzt auf die wichtigsten digitalen Nachrichten der Woche. Am Ende wie immer mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Wirtschaft. Die IT-Branche gilt immer noch als Männerdomäne. Dabei wünschen sich die Unternehmen durchaus einen größeren Frauenanteil in ihren Firmen. Denn nur mit mehr weiblichen Fach- und Führungskräften kann dem IT-Fachkräftemangel auch begegnet werden. Wie die Attraktivität von IT-Jobs für Mädchen und Frauen erhöht werden kann und was die Politik unternehmen muss, darüber spreche ich jetzt mit Susanne Demel, Mitglied der Geschäftsleitung des Bitkom. Susanne, 90% der IT-Unternehmen sehen die Erhöhung des Frauenanteils in ihrem Unternehmen als Chance. Bisher ist aber nur ein Bruchteil der IT-Belegschaft tatsächlich weiblich. Warum tut sich die Branche so schwer, weiblicher zu werden?
Die Branche selbst sieht die größte Hürde zur Erhöhung des Frauenanteils nach wie vor in den traditionellen Rollenbildern in den Unternehmen. Da ist immer noch ein erschreckend großer Anteil der Meinung, dass IT eben eher, also Männer werden besser geeignet für IT-Berufe. Es gibt aber noch weitere Gründe. Das sind einmal so ein bisschen fehlende Netzwerke für Frauen im Unternehmen. Es sind auch die Führungskräfte nicht immer ausreichend sensibilisiert dafür, worauf sie auch achten müssen, damit sie Frauen erreichen tatsächlich, wie sie Stellenausschreibungen machen können, dass sie bei Personalentscheidungen eben ganz bewusst drauf achten. Und es fehlt auch an Vorbildern für Mädchen und Frauen in diesen Bereichen.
Das sind also so die Gründe. Gleichzeitig sagen aber fast 70%, dass das Fachkräfteproblem in der IT-Branche nicht ohne Frauen zu lösen ist am Ende. Was sind denn Lösungsansätze und welche Maßnahmen müssen Unternehmen angehen und vor allem auch umsetzen am Ende?
Also ich glaube, man muss passgenau aufs Unternehmen gucken, was können wir hinbekommen. Also es fängt schon mal damit an, dass ich messe, wie hoch ist denn der Frauenanteil bei mir in der Belegschaft insgesamt, aber auch vielleicht in spezifischen Bereichen. Und dann kann ich mir auch Ziele setzen, die von denen ich sage, das möchte ich gerne erreichen. Und dann sollte ich auch jemanden dafür verantwortlich benennen, der sich dafür zuständig fühlt, das auch nachzuhalten. Da sehen wir, dass das bei ganz vielen Unternehmen noch nicht der Fall ist. Größere haben das schon eher verankert, aber bei ganz vielen kleinen und mittleren Unternehmen fehlt noch eine solche Zuständigkeit. Und auch wenn die Branche gewillt ist, mehr Frauen zu rekrutieren, klagen Unternehmen immer wieder, es gibt gar nicht genug qualifizierte Bewerberinnen. Und da müssen Unternehmen, glaube ich, auch bereit sein, neue Wege zu gehen. Also einmal nicht nur auf die formalen Abschlüsse zu gucken, sondern auch auf, man sagt heute immer, auf die Skills. Ja, was können die Frauen, was haben sie vielleicht für Fortbildung gemacht? Was würden sie vielleicht für Fortbildung machen? Was kann ich auch anbieten noch im Unternehmen, wenn noch nicht alle Qualifikationen da sind? Sodass man auch eben Quereinstiege leichter macht. Und außerdem muss ich auch in meinen Stellenausschreibungen drauf gucken, dass die so geschrieben sind, dass Frauen sich auch angesprochen fühlen. Also fängt an mit genderneutraler Bezeichnung der Stelle, aber geht auch weiter damit, dass ich mir überlege, welche Qualifikationen schreibe ich da jetzt alle rein, denn das haben Studien auch ergeben, dass Männer da in der Regel etwas selbstbewusster reingehen und leichter sagen, sie können das alles, was gefragt ist, während Frauen sehr viel sorgfältiger gucken und sich kritisch fragen, kann ich das wirklich, was da gefordert ist? Also das sind so alles Maßnahmen, die, glaube ich, kein Hexenwerk sind und die Unternehmen schon mal einführen können, um ihren Frauenanteil nach und nach zu erhöhen.
Damit hast du ja jetzt so die Handlungsempfehlungen für Unternehmen beschrieben. Auf der anderen Seite steht ja die Politik. Welche Anstrengungen muss aus der Seite noch kommen? Was muss vorgegeben werden oder gemacht werden?
Also ein ganz letztlich banaler Grund, der auch immer mit angegeben wird, warum es an weiblichen Bewerberinnen fehlt, ist mangelnde Kinderbetreuung. Das ist, glaube ich, das gilt jetzt branchenübergreifend, generell für die Erwerbstätigkeit von, sagen wir mal, Frauen und Männern, die Familie haben. Dann glaube ich, immer wenn es um informatische Bildung geht, also in der Schule ein verpflichtender Informatikunterricht, ist eine Forderung, die wir als Bitkom schon sehr lange haben und auch die auch von der GI, von der Gesellschaft für Informatik unterstützt wird. Und zwar sollte der so ausgestaltet sein, dass dass Mädchen und Jungs gleichermaßen auch sich angesprochen fühlen. Und das ist bei vielen Inhalten immer noch auch der Fall, dass es die noch nicht so richtig gendersensibel sind, auch die Schulbücher entsprechend klischeefreie Berufsorientierung, dass junge Menschen auch eben ohne Stereotype beraten werden und das ganze Spektrum der Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, attraktive Ausbildungs- und Studiencurricula entwickeln auch, die Frauen ansprechen, also manchmal ist irgendwie medizinische Informatik vielleicht bei der Purpose-Findung irgendwie spannender als jetzt reine Informatik. Das sind so Faktoren, also Bildungsinhalte entsprechend anpassen und Betreuungsinfrastruktur, die kann letztlich nur die Politik lösen.
Zum Abschluss noch ein Blick auf die Initiative She Transforms IT, von der du ja auch Teil bist. Kannst du uns kurz das Projekt einmal ein bisschen erläutern, auch konkret vielleicht sagen, welche Vorteile sich für Mädchen und Frauen denn in der IT-Branche ergeben am Ende?
Also She Transforms IT wurde 2020 anlässlich des Digitalgipfels aus Politik und Wirtschaft heraus gegründet und war von Anfang an sozusagen ein Bündnis, was übergreifend tätig sein wollte, nämlich also Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft an einen Tisch zu bringen und auf die strukturellen Veränderungen, die wir jetzt zum Teil schon angesprochen haben, hinzuwirken, die notwendig sind, damit wir mehr Frauen und Mädchen für die Digitalisierung begeistern können und sie ermuntern können, daran mitzuwirken. Und das tun wir auf mehreren Ebenen. Also zum einen versuchen wir bereits bestehende Initiativen und Netzwerke zu stärken, zu verknüpfen und damit noch einen größeren Effekt zu erzielen. Wir wollen Role Models sichtbar machen, haben zum Beispiel das Projekt Frieda. Da berichten Frauen von ihrem Beruf in der IT oder von ihrer Tätigkeit und wie sie da hingekommen sind, was sie gut dran finden. Das ist auf Social Media zu finden mit kurzen Videos. Wir machen auch Studien, Umfragen, begleiten Wissenschaftsprojekte, um eben rauszufinden, was sind denn wirksame Maßnahmen. Also weil das Problem ist ja nicht neu, sondern das diskutieren wir im Grunde seit 20 Jahren. Aber es gibt immer noch viele Fragezeichen, wenn man versucht, daran was zu ändern. Und genau, so haben wir zum Beispiel auch, der Bitkom hat einen Leitfaden rausgegeben, den mit solchen Empfehlungen, was Unternehmen selbst tun können, um ihren Frauenanteil zu erhöhen, auch die Frauen, die sie schon haben, zu stärken, dass die nicht wieder abhanden kommen mit Mentoring-Programmen und sonstigen Maßnahmen. Und entsprechendes gibt es auch als Ergebnis einer Metastudie, die wir auch mit begleitet haben, eben welche Maßnahmen die Wirtschaft machen kann, was kann die Wissenschaft machen, was kann die Politik machen. Und ich glaube, sobald man sich ein bisschen damit beschäftigt und guckt, wieso die Aufstiegschancen auch in der IT sind und wie auch die Verdienstmöglichkeiten und wie die Gestaltungsmöglichkeiten vor allem sind im digitalen Bereich, dann da braucht man gar nicht mehr so viele Argumente, warum man sich zumindest mal anschauen sollte.
Und das hast du mit dem Podcastgespräch gemacht. Vielen Dank, Susanne.
Danke.
Unternehmensnews. Nach dem Abschwung im letzten Jahr folgt bei der Zahl der neu gegründeten Startups in Deutschland ein deutlicher Aufschwung. Im ersten Quartal des Jahres sind laut Bericht des Datendienstes Startup Detektor 658 Jungfirmen entstanden. Das entspricht einem Plus von 17% im Vergleich zum Vorquartal. Ein starkes Wachstum von 35% hat besonders Sachsen in Städten wie Leipzig, Dresden und Chemnitz verzeichnet. Insgesamt haben laut Bericht die Gründungen von KI-Startups nach der Veröffentlichung von ChatGPT deutlich zugenommen. Die Neugründungen rund um das Thema Nachhaltigkeit hingegen gingen zurück. Technologie. In Deutschland ist zum ersten Mal ein autonomer LKW auf der Autobahn gefahren. Rund 10 Kilometer auf der A9 in Bayern und unter stetiger Überwachung aus einem Kontrollzentrum. Dabei handelt es sich um einen Prototyp des Fahrzeugherstellers MAN, der 2030 in Serie gehen soll. Über den Einsatz und die Herausforderungen von automatisierten und vernetzten Fahrzeugen spreche ich jetzt mit Dr. Alexander Wischnewski, dem Managing Director beim Startup DriveBlocks, das selbst Software für autonom fahrende Fahrzeuge entwickelt. Alexander, ist autonomes Fahren wirklich schon sicher, insbesondere dann, wenn da tonnenschwere LKWs auf der Autobahn alleine fahren? Und was sind die technischen Grundvoraussetzungen dafür?
Ja, also das Thema Sicherheit ist natürlich für alle Firmen, die in dem Bereich aktiv sind, von absolut höchster Priorität. Und dementsprechend können wir schon sehr gut davon ausgehen, dass die Versuche, die dort durchgeführt wurden, aber auch die Firmen, die in diesem Bereich entwickeln, das wirklich zuverlässig machen, da dementsprechend die richtigen Prioritäten setzen. Das ist auch insbesondere mit der Gesetzgebung hier in Deutschland. Die Zulassung von diesen Prototypen erfordert recht hohe Hürden. Das heißt, es wird auf jeden Fall garantiert, dass sowohl die Tests als auch später die tatsächlichen Produkte sicher sein werden. Die technischen Grundvoraussetzungen dafür sind eigentlich, dass man vor allen Dingen viele verschiedene Sensortechnologien miteinander kombiniert. Das heißt, es werden Kamerasensoren, Laserscanner, Radarsensoren, alle gleichzeitig eingesetzt, da diese Sensortechnologien verschiedene Stärken und Schwächen haben und man somit ein Gesamtsystem baut und entwickelt, was diese verschiedenen Stärken kombiniert und dementsprechend deutlich sicherer ist als Systeme, die ausschließlich auf einer Sensortechnologie sozusagen basieren.
Laut einer Bitkom-Studie sind 57% der Deutschen davon überzeugt, dass Züge, Busse oder auch Autos in 20 Jahren überwiegend autonom fahren werden. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen braucht es denn dafür?
Tatsächlich sind wir in Deutschland und auch in Europa, was die rechtlichen Rahmenbedingungen zum automatisierten Fahren angeht, ich würde sagen, eigentlich schon recht gut aufgestellt. In Deutschland gibt es bereits ein Gesetz dazu. Auch auf europäischer Ebene ist die Gesetzgebung sehr weit fortgeschritten. Das heißt, grundsätzlich sind die Voraussetzungen gelegt. Jetzt gilt es zusammen mit den technischen Überwachungsdiensten, zum Beispiel dem TÜV oder der DEKRA, auch tatsächlich in der Praxis zu schauen, wie diese Technologien dann entsprechend dieser Gesetze zugelassen werden können. Die Versuche, die jetzt auf der Autobahn durchgeführt wurden, sind ein erster wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass diese Zulassung entsprechend dieser Gesetze auch möglich ist. Wichtig ist es jetzt allerdings, und ich glaube, das wird die Herausforderung bleiben, ist es, auch tatsächlich diesen Markteintritt zu schaffen. Das heißt, dass man zunächst in kleinen, wohldefinierten Anwendungen diese Fahrzeuge und sozusagen automatisierten Systeme zum Funktionieren bringt und dann im zweiten Schritt dieses immer weiter ausrollt und mehr Betriebsbereiche, aber auch Fahrzeuge hinzufügt.
Du hast jetzt davon gesprochen, dass es eben um diese schrittweise Einführung geht. Was ist denn deine Einschätzung? Wann wird es flächendeckend die Regel sein, autonome LKWs auf den Straßen zu sehen? Wird das wirklich was sein, was sich durchsetzen kann? Oder wird das etwas sein, was eher so Nischen bedient, vielleicht im Pendelverkehr zwischen einzelnen Logistikpunkten?
Also wir glauben ganz klar, dass zunächst die Anwendung in den Nischen kommen werden, da allerdings auch sehr, sehr zeitnah. Das heißt, in Bereichen wie zum Beispiel der Baubranche, der landwirtschaftlichen Branche, aber auch dem Pendelverkehr auf Betriebshöfen gibt es bereits viele Unternehmen, die schon heute kurz vor dem Serieneinsatz solcher Technologien sind. Und das werden ganz klar die ersten Anwendungen sein. Allerdings werden dann auch zeitnah sicherlich autonome Systeme auf den Straßen folgen. Da ist allerdings auch aus unserer Sicht das Thema automatisierter LKWs eine wirklich vielversprechende Anwendung, da es eben eine gute Kombination aus der sozusagen technologischen Machbarkeit, aber auch dem tatsächlichen Mehrwert für die beteiligten Unternehmen bietet. Bis dann tatsächlich autonome Fahrzeuge auch im Privatbesitz sein werden, das wird sicherlich noch einige Jahre dauern. Das heißt, wir glauben sehr stark daran, dass zunächst automatisierte Anwendungen, insbesondere in sozusagen Transportanwendungen, zum Einsatz kommen werden.
Alexander, vielen Dank für diese Einschätzung und soweit. Der Terminkalender. Mit dem Blick auf Kalenderwoche 18, ohne Bundestagssitzungen oder Sitzungen im Europäischen Parlament. Und wegen des Feiertags am 1. Mai gibt es auch in dieser Woche keine Kabinettssitzung und auch eventseitig ist es deshalb ruhig. Am 3. Mai, also am Freitag, findet dafür der IT-Day in Köln statt. Das Fachforum richtet sich speziell an Studierende der Informatik und verwandter Studiengänge und bietet die Möglichkeit, sich mit IT-Mitarbeitern zu aktuellen Technologien auszutauschen und mehr zu Trends in der Informationssicherheit oder Arbeitsmethoden zu erfahren. Soweit der Ausblick auf die nächste Woche. Mehr Nachrichten aus der Digitalbranche gibt es auf unserer Website bitkom.org. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag, dann mit meiner Kollegin Nina Pausen.